Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo.
Sie waren die allererste Girlband Deutschlands. Und sie waren die erste schwarze Girlband Deutschlands.
Ja, das ist ein Ausschnitt aus einem neuen vierteiligen Podcast, der sich 30 Jahre nach ihrem Erfolg und auch Misserfolg bzw. den Skandalen eben mit der Geschichte der Band Tic-Tac-Toe beschäftigt. Vor allem geht es dabei auch um die Frage, wie Medien mit Frauen umgegangen sind und es auch heute noch tun. Host und Autorin Merit Reh haben wir hier heute im Gespräch. Ich freue mich drauf, eines unserer Themen in dieser Stunde. Es ist das Duell, die Schlacht der Tech-Giganten, Musk versus Altman vor Gericht. Momentan läuft in den USA der Prozess des reichsten Menschen der Welt gegen seinen Rivalen, der vielleicht in Zukunft der reichste Mensch der Welt werden könnte. Auf der einen Seite OpenAI-Chef Sam Altman, die Firma, die mit ChatGPT den KI-Boom ausgelöst hat. Und auf der anderen Seite Elon Musk. Wie schon gesagt, reichster Mann der Welt, zumindest noch, Chef von Tesla, SpaceX und der Besitzer der Plattform X, die mal Twitter hieß. Musk verklagt OpenAI. Er wirft Altman vor, die Ideale von OpenAI verraten zu haben und ihn, Musk, um Milliarden Dollar gebracht zu haben. Ja, vergangene Woche fing der Prozess an. Welche Einblicke, Abgründe sich da aufgetan haben, das weiß mein Kollege, Tech-Journalist Dennis Kogel. Dennis, was konkret fordert Elon Musk?
Also, Elon Musk will 150 Milliarden Dollar Schadensersatz haben und er will, dass der Chef von OpenAI, also Sam Altman, seinen Job verliert und OpenAI soll wieder eine gemeinnützige Organisation werden. Also im Prinzip könnte man sagen, Elon Musk würde gerne OpenAI vernichten.
Ich stolper ja schon über das Wort gemeinsame Organisation zum Wohle der Menschheit. Das musst du nachher noch mal ein bisschen erklären. Das klingt für mich absurd, aber kannst du noch mal einordnen, warum Musk da leidenschaftlich für kämpft, dass OpenAI vernichtet werden soll?
Also das Interessante ist, das wissen auch einige Leute nicht, Elon Musk ist neben Sam Altman einer der Gründer von OpenAI. Der hat da wohl 38 Millionen Dollar beigesteuert, um 2015 mit Altman und anderen OpenAI zu gründen, für zu einer gemeinnützigen Organisation für KI-Forschung und Sicherheit. Das war das eigentliche Ziel. Und das hatte dann so eine ganz interessante Unternehmensstruktur. Da war noch so ein kleiner, begrenzter, profitorientierter Geschäftsbereich dabei, der dann eigentlich so ein kleines bisschen Geld für die Forschung eintreiben sollte. Aber dann hat Musk die Firma 2017 verlassen im Streit. Und danach hat sich OpenAI verändert. Das wurde vor allem zu einem profitorientierten Unternehmen umgebaut. Und jetzt sagt Musk, Altman habe ihn von Anfang an belogen, betrogen, nur sein Geld gewollt und das wäre alles ein groß angelegter Coup von Sam Altman, den er jetzt Scam Altman nennt, also den Betrüger Altman, um quasi das Geld von Elon Musk zu klauen. Und jetzt stünde also Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, ja, mit leeren Händen da, der sei kein Chef mehr von OpenAI, seine Investitionen von damals seien nichts mehr wert und das ist ganz, ganz traurig und schlimm.
Die arme Maus. Das klingt aber im ersten Moment sogar verständlich, denn wenn Elon Musk wirklich dachte, er unterstützt eine gemeinnützige Organisation und Altman dann daraus eine profitorientierte Firma macht und ChatGPT rausbringt, das ist ja das erfolgreichste Produkt aller Zeiten, dann kann man es eventuell nachvollziehen. Im April hieß es ja, dass OpenAI über 850 Milliarden Dollar wert sein soll, aber sind denn diese Vorwürfe und auch die Wut, das klingt ja nach einem Rosenkrieg, berechtigt?
Ja, also schon so ein bisschen, aber dann wiederum auch nicht. Und dann muss man sich so ein bisschen näher mit diesem Fall befassen, weil das ist alles eigentlich sehr viel komplizierter und seltsamer, weil hinter diesem Prozess steckt eine sehr lange, sehr faszinierende und in Teilen auch, finde ich, extrem bizarre Geschichte, die auch tief blicken lässt, so in die Seele von Elon Musk und aber auch der US-Tech-Elite. Weil eigentlich steckt dahinter vor allem ein Streit zwischen Elon Musk und einem anderen Tech-Milliardär, Larry Page, einer der Gründer von Google. Page und Musk, die waren mal dicke Freunde, dann haben sie sich aber zerstritten vor über 10 Jahren auf einer Geburtstagsparty von Elon Musk.
Also Page, Altman, Trump, er scheint gern zu streiten. Ja. Nur das mit der Versöhnung funktioniert offensichtlich nicht so richtig. Worum ging es denn da bei Larry Page bzw. der Geburtstagsparty? Ich tippe mal auf Geld.
Tatsächlich nicht. Es ging um die Zukunft der Menschheit, ja, weil Larry Page war nämlich davon überzeugt, dass die Menschheit in Zukunft mit künstlicher Intelligenz verschmelzen wird, dass wir also alle so Robotermenschen werden, Cyborgs, und dass dann diese Verschmelzung von Mensch und Maschine das Paradies auf Erden einleiten wird, eine ganz normale Ansicht, würde ich sagen. Nein, wahrscheinlich nicht. So, und Elon Musk, der hatte dann aber eine andere Vision von der Zukunft. Der glaubt nämlich an Killerroboter, an die Killer-KI, die künstliche Intelligenz, die würde allmächtig werden, uns zuerst die Jobs wegnehmen, dann die Menschheit ausrotten. Und darum muss man dann einerseits die KI kontrollieren und sicher machen und andererseits schon mal vorsorglich vor der KI fliehen, und zwar auf den Mars.
Ja, also die Sache mit dem Mars klingt tatsächlich erstmal hanebüchen, dass die Lösung all unserer Probleme im Weltraum liegt. Und damit, kurze Klammer, setzt sich übrigens in einer Folge auch unser Deutschlandfunk-Podcast Tech Brotopia auseinander. Aber nochmal zu diesem Streit, dieser Gedanke, das also klingt für mich alles ein bisschen nach Science-Fiction.
Ist es auch. Also ich glaube, das sind so Probleme, mit denen sich Tech-Eliten, Tech-Milliardäre befassen, die dann nichts wirklich mit der Realität, die wir jetzt erleben, zu tun haben. Aber kann man vielleicht so machen, wenn man keine anderen Probleme hat. Also auf jeden Fall trennen die sich im Streit, die beiden Typen, und dann sind sie beide überzeugt, dass sie jeweils schnell handeln müssen, um ihre jeweilige KI-Zukunft real zu machen. Google kauft sich dann dafür KI-Forschende ein. Musk setzt auf die Firma DeepMind. Der findet dann nämlich den Chef toll, Demis Hassabis, der ist heutiger Nobelpreisträger, und Demis Hassabis überzeugt Musk, weil er ihm sagt, dass sein Plan mit der Flucht auf den Mars ein Problem hat, nämlich: Was, wenn die Killerroboter mitkommen auf den Mars, ihn verfolgen? Und Musk denkt so, wow, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das ist so genial. Dir gebe ich ganz, ganz viel Geld. Also investiert er in DeepMind, aber bringt nichts, weil Google dann auch DeepMind aufkauft, ihm also quasi seine KI-Leute nochmal wegkauft. Also entscheidet sich Musk da, dass er selber ein KI-Labor schaffen muss, um die Menschheit vor den Killerrobotern zu retten. Und da kommt dann endlich Sam Altman ins Spiel, weil der sagt ihm nämlich zu diesem Zeitpunkt, ja, ich mache mir auch Sorgen über die Killerroboter und wir können auch so ein KI-Labor gründen. Sam Altman ist da gerade 30 Jahre alt, ist Unternehmer, Investor. Und Musk und Altman gründen dann also 2015 OpenAI, schaffen es, eine Reihe von Forschenden zu rekrutieren, die ebenfalls sich Sorgen über die Killer-Roboter-Zukunft machen. Und das ist dann der Anfang von OpenAI als gemeinnützige Organisation, die nicht weniger leisten soll, als die Welt zu retten.
Okay, aber wo, Dennis, ist jetzt der Bruch entstanden zwischen Musk und Altman?
Ja, und das ist dann wirklich der Punkt, wo dann diese ganze Klage droht, in sich zusammenzufallen, weil im Gerichtsprozess sind jetzt viele Dokumente öffentlich geworden, die zeigen, was intern passiert ist. Es ist wohl so, dass Elon Musk schon 2017 frustriert war über OpenAI, weil Google hat da Fortschritte gemacht in der KI-Forschung, OpenAI hing aber hinterher. Musk hat daraufhin selber vorgeschlagen, dass OpenAI profitorientiert werden soll und ein Teil von Tesla, seiner Autofirma, werden soll. Und er, Musk, dann also der Chef von allem, der große KI-Boss. Und dagegen wehrten sich aber die OpenAI-Leute, also Sam Altman und Co. Und dann war Musk ganz sauer, stieg aus, weil er dann gesagt hat, ich sehe da jetzt aber keine Zukunft mehr in eurem gemeinnützigen Bums da. Und das ist aber dann der denkbar schlechteste Moment, weil kurze Zeit später beginnt die Arbeit an ChatGPT. Sam Altman sichert sich dann Milliarden-Investments von Microsoft. Der KI-Boom beginnt und Elon Musk steht dann schon wieder ohne KI-Firma da und na, schon wieder mit der KI-Killer-Roboter-Zukunft.
Ja, um diesen ganzen Wahnsinn vielleicht nochmal kurz einzuordnen, welche Zukunft ist denn wahrscheinlicher, Killer-Roboter oder Cyber-Paradies? Schon während ich diese Frage stelle, kommt mir so ein bisschen albern vor.
Ich halte es beides für Science-Fiction. Aber also tatsächlich finde ich aber ganz interessant in der Klage dieser Punkt, das ist tatsächlich der Punkt, der am meisten Sinn ergibt bei dieser Klage, weil Musk sagt ja, Sam Altman und OpenAI, die hätten ihre Ideale verraten. Es ginge nicht mehr darum, für sichere KI zu sorgen und die Welt zu retten. Und Das stimmt ja im Großen und Ganzen. Und das gilt übrigens auch für die meisten US-KI-Unternehmen. Da spielt Sicherheit keine große Rolle mehr. Gilt übrigens auch für Elon Musks eigenes KI-Unternehmen, xAI. Da machen die ja den Chatbot Grok. Und dieser Chatbot soll weniger Beschränkungen haben, also unsicherer sein als die Konkurrenz. Da gab es jetzt auch immer mal wieder Skandale, zum Beispiel um Nacktbilder, die Grok generiert. Und gleichzeitig schließen die KI-Unternehmen in den USA Verträge ab mit dem US-Verteidigungsministerium. KI-Anwendungen werden jetzt also jetzt schon für Kriege benutzt. Es gibt auch immer wieder Berichte von Menschen, die sich was antun, weil sie Chatbots benutzt haben, da Psychosen erleiden und so, sogar Selbstmorde gibt es in Verbindung mit Chatbots. Und das Thema Sicherheit ist auch bei OpenAI eigentlich kein großes Thema mehr. Also da hat Musk schon einen Punkt.
Das ist jetzt also die Hintergrundgeschichte dieser Klage. Jetzt ging der Prozess vergangene Woche los. Mhm. Was sind da die bisherigen Erkenntnisse?
Also bis jetzt wurde vor allem Elon Musk als Zeuge befragt und dabei sind spannende Dinge rausgekommen, die meisten zu seinem Nachteil, muss man sagen. Also die wichtigste News ist, Musk hat wohl ChatGPT benutzt, also das OpenAI-Produkt, um seine eigene KI Grok weiterzuentwickeln. Musk hat dann im Zeugenstand gesagt, ja, machen aber alle. Das stimmt aber nicht so ganz. Große Unternehmen benutzen ihre eigenen alten Modelle, um ihre neuen Modelle zu trainieren, und wenn man aber die Modelle der Konkurrenz benutzt, das wird nicht so gerne gesehen. Also zum Beispiel gab es Kritik an chinesischen Unternehmen, die das gemacht haben. Wurde gesagt, so Moment mal, ihr klaut da von unseren Chatbots. Und es ist auch herausgekommen, dass Musk einfach wichtige Verträge mit OpenAI nicht gelesen hat. Da hat er wohl irgendwas bekommen, was gezeigt hat, wie diese ganze Organisation funktioniert, und er war überrascht, was da alles drin stand, hat das nicht gelesen und hat gesagt, das war alles das Kleingedruckte, aber es war nur 4 Seiten. Also er hat es nicht mal geschafft, 4 Seiten Verträge zu lesen.
Okay, das klingt ja nach Selbstverschuldung, und damit gerät offensichtlich auch seine Klage ins Wanken, oder?
Ja, das stimmt. Ein anderes Problem ist, dass Musk im Gerichtssaal extrem unsympathisch rüberkommt, und sein Kontrahent Sam Altman, der wird als jemand beschrieben, der extrem sympathisch ist. Das ist so das größte Verkaufstalent seit Apples Steve Jobs, und in der Jury gab es Schwierigkeiten, Juroren zu finden, die Musk nicht doof finden.
Ja, und deine Einschätzung, wird jetzt der reichste Mann der Welt diese Klage verlieren?
Ich würde sagen, das ist die wahrscheinlichste, also der wahrscheinlichste Ausgang. Ja, aber man muss auch sagen, in diesem Fall entscheidet ja eine Geschworenenjury, und das sind Prozesse in den USA, bei denen es wirklich keine Gewissheit über den Ausgang geben kann, weil die Jury immer anders entscheiden kann. Und ja, Elon Musk ist keine sympathische Figur, aber Sam Altman steht gerade auch ganz viel in der Kritik. Vor wenigen Wochen erschien zum Beispiel im New Yorker ein ganz langer Artikel über Altman, stützt sich auf Dutzende, hunderte Quellen. Und da wird Altman eigentlich als notorischer Lügner und Manipulator beschrieben, der immer das sagt, was ihm zum Vorteil gereicht. Er würde Regeln brechen, sich selbst konstant bereichern. Und darum finde ich, ist auch dieser Konflikt auch so interessant, ne? Weil das so den Fokus auf die Hintergründe des KI-Hypes lenkt, auf die Menschen, die das Ganze vorangetrieben haben. Und es geht dann letztendlich auch so um Tech-Milliardäre wie Elon Musk und Larry Page, die halt diese bizarren Zukunftsvorstellungen haben und dann aber um die Menschen, die zu ihm kommen und sagen, ja, ja, glaube ich auch, und gib mir mal ganz, ganz viel Geld, damit wir da zusammen dran arbeiten können. Und da würde ich so ein Fragezeichen dran machen, wer glaubt da wirklich dran? Also außer Elon Musk und Larry Page.
Vergangene Woche hat in den USA die Schlacht der Tech-Giganten begonnen. Beide geben vor, die Menschheit retten zu wollen, und schieben sich gegenseitig die Rolle des Superschurken zu. Tech-Journalist Dennis Kogel hat für uns den Prozess und die möglichen Folgen analysiert. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir.
Gerne.
Musikvideos nach dem Ende des Musikfernsehens, der Klimawandel, Geopolitik und auch Befindlichkeiten der Gen Z. Dem isländischen Künstler Ragnar Kjartansson eilt der Ruf voraus, aus all dem ein All-Inclusive-Bündel geschnürt zu haben. Seine trockenen, humorigen Videokollagen, Pointen und auch Generationsporträts gibt es jetzt im größeren Rahmen, und zwar als offizielle Kunstausstellung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Sie nennt sich Sunday Without Love, und Peter Backhoff hat sie für uns besucht.
Ragnar Kjartanssons Stern am internationalen Kunsthimmel war 2009 aufgegangen bei der Biennale in Venedig. Da hatte er Bläser an Kanälen postiert und Musikvideos daraus gemacht. Die füllen jetzt ganze Wände in der Kunsthalle Recklinghausen. Klingt sarkastisch und musikalisch ergreifend. Wie lange wird Venedig noch bewohnbar sein? Diese mit dem Klimawandel und steigenden Wasserspiegeln zusammenhängende Frage wird inzwischen immer lauter gestellt. Ist das nun ein Musikvideo in Endlosschleife oder High Culture?
Yeah, I mean, that's the big question. It is like, you know, like when you work with music, it's basically a music video.
Naja, das ist die Frage. Wenn du mit Musik arbeitest, ist es ja per se ein Musikvideo. Aber für mich ist es auch Kunst, große Kunst.
Without a joke,
also Scherz beiseite, ich mochte Musikvideos schon immer und mache Kunst damit. Es sind also raumgreifende Musikvideos, aber nicht Werbevideos für einen Track.
Ragnar Kjartansson lebt und arbeitet in Reykjavik, Island, hatte früher bei der Indie-Rockband Trabant gespielt. Wir dürfen ihn uns als 50-Jährigen vorstellen, der immer ein raffiniertes Schmunzeln auf den Lippen hat. Ein Künstler mit Sinn fürs Absurde und für Selbstironie.
My approach to the oeuvre.
Mein Ansatz bei dem Oeuvre, ich mag Wiederholungen und Endlosigkeit. Es macht aus einer Erzählung eine Nichterzählung. Musikvideos werden zu Gemälden oder Skulpturen. Du musst doch nicht lange hinschauen. Intuitiv weißt du es.
Ja, intuitiv wissen wir nach wenigen Augenblicken, dass sich in der für die Show titelgebenden Installation Sunday Without Love das immer Gleiche abspielen wird. Da sitzen Menschen mit Gitarren und Harfen in einer romantischen Mailandschaft und musizieren. Die Ironie dabei, sie tragen Kostüme wie aus dem 17. Jahrhundert.
It's based on a postcard.
Sunday Without Love geht auf eine Postkarte zurück, die meine Tochter zur Taufe geschenkt bekommen hat. Da stand drauf, Menschen irgendwo in Europa in europäischen Volkskostümen.
In some European folk costumes.
Hätte man so auch die künstliche Intelligenz malen lassen können, erstelle ein Bild, das irgendwie nach historischer niederländischer Landschaftsmalerei aussieht. Irre komisch in der Wirkung ist dann noch, was gesungen wird.
The original Rock am Schimoni song is like, du musst ohne Liebe leben lernen. Die Liebe ist nicht gut für dich. Greift nicht immer auf die Sternen. Bleib am Boden, hör auf mich.
Die Lyrics hat er übersetzt und extrem verlangsamt. So wird ein existenzialistisches Statement daraus, wenn man so will, die Geworfenheit des Menschen im 21. Jahrhundert zwischen Einsamkeit und Instagrammability. Entsprechend wie eine Momentaufnahme oder Karikatur der Generationen Z und folgende wirkt auf den ersten Blick die dritte raumgreifende Installation. Wir sehen 6 Tänzerinnen von der Icelandic Dance Company. Alle tragen Jeans und weißes T-Shirt und spielen auf Western-Gitarren. Es klingt entfernt noch nach Protestsong.
The symbolism of the guitar, because the guitar is always like this machine kills fascists.
Die Symbolik der Gitarre wie in This Machine Kills Fascists steckt drin. Und dieser neue Clean-Look, der mir gruselig vorkommt, oberflächlich sieht alles schön und unschuldig aus, aber eigentlich macht das
on the surface, but actually there's something.
Mit 38 Mikrofonen aufgenommen und immersiv präsentiert, entsteht in der Installation ein Raumklang. Wir können, umgeben von 6 Screens, genau nachvollziehen, wer da welche Gitarre spielt. Flankiert wird die Show noch von Landschaftsgemälden in Öl, in denen Ragnar Kjartansson mit Klischees über Island aufräumt. Statt Geysiren und Nordlichtern gibt's da ganz nüchtern die Landschaft als solche zu sehen, die inzwischen geopolitische Begehrlichkeiten geweckt hat.
There's a referendum now this autumn.
Ja, es wird ein Referendum geben im Herbst über Beitrittsverhandlungen mit der EU. Es ist Druck da aus Amerika. Donald Trump sagt, versehentlich oder absichtlich, immer sowas wie, wir holen uns Island.
Steckt alles drin in der vielschichtigen Kunst von Ragnar Kjartansson, Sunday Without Love. Extrem klug und sehenswert.
Sagt Peter Backoff über Ragnar Kjartansson, Sunday Without Love. Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. August in der Kunsthalle Recklinghausen. Tic-Tac-Toe. 3 schwarze junge Frauen aus dem Ruhrgebiet waren die erste Girlband Deutschlands. 1996 erschien ihr erstes Album. Ich war selbst noch Teenager, aber sie haben mich unheimlich beeindruckt. Rotzfreche Texte, Themen wie Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Suizid, Rassismus und viele andere gesellschaftliche Probleme wurden besungen, wenn man so will. Dann waren sie feministische Vorbilder. Nun, 30 Jahre später, ist ein Podcast erschienen, Reclaim Tic-Tac-Toe heißt er, findet man in ARD Sounds, und Host und Autorin Merit Reh vom Bayerischen Rundfunk ist jetzt bei mir hier im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hi.
Ja, Es sind 4 Folgen entstanden, aber was war deine, eure Motivation? Du bist ja selbst, glaube ich, erst in dem Jahr geboren, als die Band erschienen. Also was ist der Hintergrund, dass Tic-Tac-Toe Reclaimed neu bewertet werden müssen?
Ja, also ich glaube, wir können uns alle vor allem an diese legendäre, sag ich mal in Anführungszeichen, Pressekonferenz erinnern. Also an das Ende dieser Band, da wo sie in Anführungszeichen gescheitert sind. Und das ist das, was so sich ins kollektive Gedächtnis irgendwie eingebrannt hat. Und für uns war das so ein Moment, das sehen wir ja sehr, sehr oft in der Popkultur. Also wir lieben es, wenn Stars scheitern und vor allem wenn weibliche Stars scheitern. Und das wird dann auch gerne mal medial ausgeschlachtet. Beispielsweise auch bei Britney Spears oder Amy Winehouse haben wir das gesehen. Und da haben wir einfach eine tiefe Ungerechtigkeit empfunden, weil wir gesagt haben, diese Band ist so, so viel mehr als dieses Ende. Die haben so viel gerissen, die haben ganz viel bedeutet für viele, viele Menschen in diesem Land. Und wir wollen, dass wir uns alle daran erinnern und dass das überschrieben wird quasi.
Ja, es gibt Hits wie Ich finde dich scheiße oder auch ernstere Songs wie Warum. Damit haben sie Millionen Platten verkauft. Rapperin Antifuchs meint,
weil die Vorreiterin in diesem harten, ehrlichen Genre waren, glaube ich, dass die vielen Frauen, die danach kamen und sich dem angenähert haben, die Tür geöffnet haben.
Also vielleicht auch da nochmal dann die Frage, welche popkulturelle Bedeutung hat die Band?
Na, wir müssen ja einfach mal gucken, in welchem Feld die damals entstanden sind. Also die 90er, das war ziemlich glatt gebügelter Pop von weißen Menschen, also DJ Bobo, vielleicht Fanta 4, Blümchen. Und dann kamen die da auf einmal rein. Drei junge Frauen of Color aus dem Pott, die einfach mega frech waren, die coole Looks hatten, die Attitude hatten und die extrem krasse Themen behandelt haben, die es einfach so auch nicht gab in den Charts. Du hast es ja schon angesprochen, die haben über Kindesmissbrauch gerappt, die haben Sucht und Suizid thematisiert, die haben einfach ja sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und irgendwie Männern, Mackern eine Ansage gemacht, benutzt Kondome und all das gab es so nicht eben in der Poplandschaft. Und deswegen, wie Antifuchs ja auch sagt, die waren in unserem Podcast eben auch ganz wichtig, haben sie ganz, ganz vielen Rapperinnen heute auch Weg bereitet.
Was mich so überrascht hat auch, ist, dass sie tatsächlich nur 2 Alben veröffentlicht haben. Dann gab es diesen riesen Krach, das aus. Welche Schwerpunkte setzt ihr denn in diesen 4 Folgen? Wie sind die aufgebaut?
Also uns geht's darum, einerseits die Poplandschaft und auch so ein Showbiz der 90er zu verstehen. Also wir sprechen beispielsweise mit der Talentscoutin von dem Label damals, die sich auch noch nie zur Geschichte der Band geäußert hat, die eine Legende in sich auf jeden Fall ist, diese Frau, die halt total spannende Einblicke gibt in, wie entsteht überhaupt in den 90ern so eine Band, was ist da wichtig, worauf wird da geachtet. Und dann ziehen wir uns eben so ein bisschen durch die Geschichte, gucken aber in jeder Folge, dass wir so eine Metaebene auch behandeln. Also einerseits eben in Folge 1, wie war diese Poplandschaft damals und warum war das so krass, dass die dann da auf einmal waren. In Folge 2 geht es darum, wie wurde damit umgegangen, wenn eben Frauen in Krisen waren, wenn eben, das ist ja bei der einen, bei Lee so gewesen, dass sie einfach auch eine harte Vergangenheit hatte. Wie wurde damit umgegangen? Und Spoiler, damit wurde nicht besonders sensibel umgegangen. Da wurde nicht auf den Kontext geguckt, sondern da wurde einfach draufgehauen. Dann geht es eben auch um Mental Health in den 90ern. Also wir versuchen eben auch so diese grundlegenden Fragen uns anzuschauen und dann aber vor allem auch zu gucken, was für ein Erbe haben die hinterlassen, um eben, wie gesagt, zu schauen, woran sollten wir uns eigentlich erinnern.
Also den Punkt der medialen Berichterstattung, den finde ich auch nochmal sehr interessant, denn vorwiegend waren es ja doch die Boulevardmedien, die diese Skandale produziert haben. Würdet ihr denn auch sagen oder besprecht ihr das auch, dass es heute immer noch ein Problem ist, dass Frauen, Frauenbands oder Künstlerinnen, dass sie anders in den Medien wahrgenommen oder besprochen werden? Also welches Fazit zieht ihr da?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Frauen wird weniger verziehen vielleicht als männlichen Kollegen. Das meinte ich auch schon am Anfang. Also da wird sich gerne mal drauf gestürzt. Wir lieben es, die da scheitern zu sehen. Und definitiv ist das was wir da besprechen und wo wir eben auch beispielsweise mit Nadia Benaissa von den No Angels drüber sprechen, die ja wenige Jahre später auch selbst Teil einer Girlband war und die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wo sie das Gefühl hatte, das ist privat und jetzt wird hier so getan, als hätte eine Öffentlichkeit da so einen Anspruch drauf. Und man könnte ja auch vielleicht gewisse Dinge nehmen als ein Momentum, um zu sagen, lasst uns doch mal darüber sprechen, wieso Frauen vielleicht in die Sexarbeit geraten. Aber nein, dieser Moment wird nicht genutzt, um sich grundlegende gesellschaftliche Fragen zu stellen, sondern
diese Person, da wird dann drauf gehauen.
Mhm. Mit wem habt ihr alles sprechen können? Also du hast gerade schon gesagt, Nadja Beneiser von der Band No Angels, aber wer war dabei, wer nicht?
Wer dabei war, sind sehr interessante Persönlichkeiten der 90er. Also wir haben gesprochen mit der Krisenmanagerin, sag ich mal, als es dann eben losging, dass die in Anführungszeichen Skandale über die Band hereingebrochen sind, haben wir die Person sprechen können, die dann quasi angerufen wurde, um zu sagen, wir brauchen jetzt hier Hilfe, die ganz spannende Einblicke gegeben hat in eben so eine, in so ein Business. Wie agiert man dann da? Ich habe ja schon gesagt, vom Label eben einmal die Talentscoutin, aber auch den Label Boss Thomas Stein, den kennt man vielleicht noch als DSDS-Jurymitglied, der damals auch mit Ideengeber war, dass es überhaupt diese Pressekonferenz geben soll. Auch sehr spannend, von ihm zu hören, was seine Theorie ist, warum das dann eben in die Hose gegangen ist. Wir sprechen aber eben auch mit Künstlerinnen wie Antifuchs und Nadja Beneiser. Und mit wem wir nicht sprechen konnten, sind die drei Frauen von Tic-Tac-Toe, also Jazzy, Lee und Ricky. Wir haben das auf verschiedenen Wegen versucht. Lee hat sich ja komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich glaube auch während unserer Recherche ist uns auch mal ziemlich klar geworden und auch wenn man den Podcast hört, warum das so ist, also warum da auch ein großes Misstrauen gegenüber Öffentlichkeit und Medien ist. Und von Ricky und Jazzy haben wir über eine bekannte dritte Person eben quasi vermittelt bekommen, hey, wir sind jetzt dieses Mal nicht dabei, aber wir sind fein damit, dass es diesen Podcast gibt. Genau, aber es ist natürlich schade, dass wir sie nicht sprechen konnten. Und uns war aber ganz wichtig, an keiner Stelle irgendwas rein zu interpretieren. Also wir wollten nie fragen, oh, was haben sie jetzt hier wohl dann gerade gedacht oder gefühlt, sondern haben versucht, eben durch andere Menschen nah dran zu kommen und haben auch viel Archivmaterial rausgekramt.
Sagt Host und Autorin Merit Reh über den vierteiligen Podcast Reclaim Tic-Tac-Toe, finden Sie in ARD Sounds. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und jetzt wird's putzig. Wir erkunden den Bereich zwischen süß und auch vielleicht ein bisschen seltsam. Vielleicht kennen Sie es auch selbst oder durch andere Menschen, die andere Menschen mit Kosenamen belegen. Maus, süße Maus. Also warum machen wir das und was verbirgt sich dahinter? Ist es ein Trend? Ist es eventuell sogar ein verbaler Safe Space? Marilena Behrens hat sich mit dieser und anderen Fragen beschäftigt.
Angenommen, jemand nennt Sie eine Süßmaus oder mausig. Wie würden Sie das finden?
Bisschen merkwürdig. Wenn jemand, den ich nicht kenne, würde ich mich dann schon ein bisschen wundern. Ja, also hallo, würde ich mir denn sagen?
Ja, also ich finde das ganz toll. Es ist ganz niedlich. Ein Anzeichen an ja, Liebe und dass man sich einfach gegenseitig auch wertschätzt. Das ist eher so Gen-Z-Sprache, ne? Aber geht total klar.
Das kommt auf den Kontext drauf an. Komisch finde ich das, wenn dann so ältere Menschen bei jüngeren Menschen das machen. Vor allen Dingen, wenn dann so Machtgefälle da ist, vor allen Dingen, wenn es Männer sind. Dann kommt mir schon so alles hoch und dann ist es ganz doll eklig.
Irgendwie hat es sich so ein bisschen verbraucht, muss ich sagen. Also Leute sagen zu allem, irgendwer ist mausig und das hat mich angefangen ein bisschen zu nerven.
Süß Maus, du fühlst es auch. Du fragst mich, wo ich bin, ich frag mich auch.
Maus, Süße, das waren lange Begriffe, mit denen vor allem Frauen eher kleiner gemacht wurden. Jetzt liegt Mausigsein im Trend. Wobei, ganz so neu ist diese Art zu sprechen nicht. Die Kaulitz-Brüder begrüßen sich schon seit Jahren so in ihrem Podcast.
Hey Maus!
Hi Maus!
Und die non-binäre Autorin Hengame Yagubi Farah schrieb als guten Vorsatz zum Jahresbeginn 2021 in der Taz:
Die Tage der gegenderten Anrede sind gezählt. Ab dem 1.1. schreiben wir nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren, sondern liebe Businessmäuse. Für den lockeren Singular reicht Hey Maus.
Social Media verstärkt diesen Trend. Was in queeren Communities angefangen hat, ist im Mainstream angekommen.
Maus ist mittlerweile ein Wort geworden, was ich in jedem zweiten Satz sage. Danke, Maus.
Oh, du bist ja eine Maus.
Selbst mein Vater fängt jetzt an, Süßmaus zu sagen und das ist das Mausigste, was ich je gehört habe.
Aber warum verniedlichen wir überhaupt? Will ich von der Linguistin Konstanze Marx-Wischnowski von der Universität Greifswald wissen.
Was wir durch Mausi sehr gut beobachten können in den Daten, das ist ja vor allen Dingen etwas, was in Social Media aufgekommen ist. Wir grenzen uns ab von dem gesamten Hass- und Hetze-Diskurs, der ja mit sozialen Medien auch in Verbindung gebracht wird. Sein Ausgangspunkt kann das durchaus auch haben in solchen Bewegungen wie sogenannten Love Storms im Gegensatz zu Shitstorms. Hier entsteht also eine Bubble, in der dir weder Hass noch Hetze drohen, sondern in der du dich frei bewegen kannst und in der du auf SympathisantInnen triffst.
Mausig sein ist mehr als nur niedlich. Die süßen Begriffe schaffen Nähe. Eine Art verbalen Safe Space. Gerade online, wo Mimik und Tonalität fehlen. Für viele ist Cuteness auch eine Lebenshaltung.
Mausig heißt im Grunde einfach, dass Leute sehr süß und rücksichts- und liebevoll sind. Das sind keine Alpha-Wesen.
Man erkennt halt auch, dass die jetzige Generation etwas mehr darauf achtet, sich gegenseitig netter zu behandeln und dass man halt auch manchmal nicht komplett ehrlich sein kann. Man ist halt immer trotzdem versucht, so schön wie möglich darzustellen.
Ich glaube, das kommt auch einfach daher, dass es viele Jahre ja schon sehr harten Slang gab. Und ich glaube auch nicht alle sich damit so wohl gefühlt haben und den auch nicht so gerne genutzt haben, weil ja auch einfach viele Menschen beleidigt worden sind.
Sind Maus oder Sweetie als Selbstbezeichnung Ausdruck feministischer Wiederaneignung? Konstanze Marx-Wischnowski.
Ich würde es als Linguistin natürlich als eine geglückte Umdeutung kategorisieren. Eben deshalb, weil es eben früher auch dazu benutzt worden ist, Frauen zu verniedlichen und gerade dann so ein Wort zu benutzen, um das aufzuwerten und genau quasi ins Gegenteil zu verkehren, bietet sich wahrscheinlich auch an. Natürlich gibt es ja den Begriff weiterhin und der wird auch weiterhin verwendet, um Frauen auch abzuwerten. Aber es ist natürlich ein Versuch, den Bedeutungsinhalt des Wortes aufzufächern, zu erweitern und entsprechend eben auch Interpretationsspielräume zu schaffen.